Deutschlandfunk. Der Tag.
Das also ist die neue Unübersichtlichkeit. Die Länder entscheiden selbst, welche Corona-Regeln wo und wie gelockert werden. Die Videokonferenz mit der Kanzlerin hat dieses Prinzip im Grunde nur noch mal bestätigt. Schon seit Tagen präsentiert ohnehin ein Land nach dem anderen ganz eigene Pläne.
Ich glaube, für Niedersachsen, wir tun gut daran, einmal diese Gesamtschau vorzunehmen und auf dieser Grundlage uns zu entscheiden, welches unser Weg ist.
Auf der anderen Seite müssen wir dafür sorgen, dass regionale Gegebenheiten, Besonderheiten auch stärker berücksichtigt werden. Und das bedeutet, dass in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt, aber auch bei uns im Freistaat Sachsen, wir eher vorangehen können, als es beispielsweise in Bayern oder im Saarland derzeit noch möglich ist.
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein vorsichtiges Öffnen. Der bayerische Weg war richtig. Wir haben damit in den letzten Wochen und Monaten Bayern gut beschützt und vielleicht sogar einen Beitrag dazu erbracht, Deutschland ein Stück zu helfen.
Jeder also jetzt so, wie er will. Manche sagen schon, Angela Merkel im Kanzleramt wurde regelrecht entmachtet. Stimmt das? Und wenn ja, können wir das möglicherweise noch bereuen? Darüber sprechen wir mit Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Und beim Fußball sieht es ja so aus, als könnte jetzt die erste und zweite Liga noch in diesem Monat mit Geisterspielen starten. Wie genau das funktionieren soll, erklärt uns Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Und auch, ob sich die ganz große Empörung gerade bei diesem Thema inzwischen zumindest etwas gelegt hat. Oder ob dieser Eindruck doch täuscht. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk. Ich bin Jasper Barenberg. In Sachsen-Anhalt dürfen sich jetzt 5 statt 2 Leute treffen. Niedersachsen will Restaurants am 11. Mai wieder öffnen. Mecklenburg-Vorpommern schon 3 Tage früher. Bayern die Biergärten erst am 18. Mai. Die einen machen es so, die anderen machen es anders. So hat sich das die Kanzlerin ganz bestimmt nicht vorgestellt. Die Beratungen mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten seit Beginn der Corona-Krise sollten ja signalisieren, wir gehen alle gemeinsam vor, jedenfalls im Großen und Ganzen. Und nebenbei, die Fäden laufen hier zusammen, bei Angela Merkel im Kanzleramt. Heute aber, wo Lockerungen anstehen, pochen die Länder umso mehr darauf, dass sie jetzt eigene Wege gehen. Volker Findhammer in unserem Hauptstadtstudio. Volker, hallo, und du hast das jetzt alles nachverfolgt, mitverfolgt, dir die Pressekonferenz angeguckt. Ist das auch dein Eindruck? Angela Merkel ist jetzt ein Stück weit entmachtet.
Naja, ich will mal so sagen, Jasper, das war noch nie eine harmoniesichtige Veranstaltung, die wir da erleben, diese Runde der Ministerpräsidenten. Und natürlich ist es so, dass jeder aus unterschiedlichen Motiven mit anderen Vorstellungen da in diese Runde geht und diese Zahl 5, also das, was der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, in dieser Woche schon vorgeprescht war, die hat heute tatsächlich für einigen Unmut gesorgt. Da gab es tatsächlich wohl eine längere Debatte, dass man diese Regel, dass sich 5 Leute in der Öffentlichkeit treffen sollten, dass man die auch umgesetzt wissen wollte. Und da wohl soll wohl, das heißt es, die Kanzlerin ziemlich genervt gewesen sein und gesagt haben, das sei mit ihr nicht zu machen. Und dann ist das am Ende auch erstmal nicht in dem Papier erschienen. Aber natürlich gibt es diese Bestrebungen. Sie ist da immer wieder die Naturwissenschaftlerin, die sich nüchtern an den Rat der Virologen halten würde. Solange es keinen Impfstoff gibt, solange es kein Therapeutikum gibt, müssen wir in jeder Hinsicht vorsichtig sein. Und alle, was über die notwendige Vorsicht hinausgeht, stuft sie tatsächlich als Risiko ein und fürchtet einen immensen Rückschlag bei all den Versuchen, die es im Moment da gibt.
Also du sagst, sie ist sozusagen auf der inhaltlichen Ebene, wenn es um die Sache geht, sollen wir lockern oder sollen wir da eher vorsichtig sein? Da sagst du, sie ist vorsichtig und sie versucht das auch den ganzen mächtigen Länderchefs und Chefinnen begreiflich zu machen. Aber auf dieser Machtebene, ist es da nicht auch so, dass sie versucht hat, die Fäden in die Hand zu bekommen, die Fäden in der Hand zu behalten, alle immer zusammenzutrommeln und dann zu sagen, wir verkünden was zusammen. Und jetzt gescheitert ist mit diesem Konzept, weil einfach in den Ländern viel zu viele Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidentinnen, die sind so, jetzt wollen wir aber gerne hier mal ein paar Lockerungen machen.
Ist das unfair? Ja, aber das eine lässt sich vom anderen tatsächlich nicht trennen. Also sowohl diese Perspektive, dieser naturwissenschaftliche Zugang, der verlangt, wenn das die Konsequenz ist, müssen wir uns so und so verhalten. Und nur wenn wir das konsequent umsetzen, haben wir überhaupt eine Chance, der Pandemie zu begegnen. Und das heißt für sie, wir müssen uns relativ einheitlich dran halten und nur da Lockerungen zulassen, wo es wirklich medizinisch und wissenschaftlich vertretbar ist. Da ist sie relativ konsequent. Die Machtperspektive spielt für sie, glaube ich, keine Rolle mehr. Sie weiß, das ist ihre letzte Amtszeit und sie will da nichts mehr reißen. Da sind andere, die wollen noch was werden. Denken wir nur an den Ministerpräsidenten Rege, die um den CDU-Vorsitz kämpft. Also da spielen ganz andere Motive eine Rolle, die bei ihr, finde ich jedenfalls, keine Bedeutung mehr haben, sondern ihr geht es dann doch ganz nüchtern naturwissenschaftlich darum, die Krise möglichst so zu bewältigen, dass die Folgen nicht immens schädlich sind für das ganze Land.
Und was jetzt passiert, da würdest du nicht sagen, das sind jetzt Schritte, die sie, wenn sie es hätte alleine entscheiden können, so rasch, so schnell nicht gegangen wäre. Konnte man ja lesen, die Tage, dass sie da vorsichtig bleiben will und jetzt sich jetzt überrannt und überrumpelt fühlt und jetzt nachgeben muss, geradezu kapitulieren, hat man hören können, dass jetzt die Länderchefs und Chefinnen eben Tacheles wollen und vorankommen.
Ja, da bin ich in Teilen bei dir, aber mit dem Kapitulieren ist natürlich auch so eine Sache. Es geht ja auf der einen Seite darum, das Virus tatsächlich einzudämmen, da tut sie alles dafür, da setzt sie eben auf die notwendigen Maßnahmen. Auf der anderen Seite können wir auch durch den Lockdown das Land nicht im Nullzustand verbleiben lassen, sondern es geht ja auch darum, dass Arbeitsplätze, Wirtschaft, dass Schulen, das Pflegeheim, all das wieder so in Betrieb genommen wird, dass es ein menschliches Miteinander und überhaupt Arbeit und Zukunft gibt für viele im Land. Und insofern ist der politische Druck auf Länderebene für die Ministerpräsidenten wahrscheinlich noch mal viel, viel größer als für sie, weil da die Automobilindustrie oder wer auch immer hinter den Ministerpräsidenten und steht, stehen und sagen, da muss jetzt mal etwas passieren. Das sagen sie auch bei der Kanzlerin. Aber die Ministerpräsidenten sehen sich da wahrscheinlich gegenüber ihren Bürgern viel, viel stärker in der Pflicht, als die Kanzlerin das tut. Und insofern, die heutigen Beschlüsse lassen ja ein Stück weit die föderale Liberalisierung zu. Wahrscheinlich gehen sie weiter, als das der Kanzlerin lieb gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite ist das auch notwendig, denn wir haben ja auch nicht in allen Landesteilen gleichermaßen das Infektionsgeschehen. Ich kann Bayern und Mecklenburg-Vorpommern einfach kaum vergleichen. Und insofern ist es richtig, wenn da regional andere Antworten gefunden werden.
Zumal, auf diesen Punkt müssen wir wohl noch eingehen, es gibt sozusagen eine letzte Haltelinie, die heute auch besprochen wurde. Es gibt eine rote Linie für Infektionszahlen, wenn die über ein bestimmtes Level steigt, dann sozusagen wurde verabredet, ist allen klar, dass da wieder Gegenmaßnahmen greifen müssen. Ich glaube, die Zahl war 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner über eine Woche. Ist das ein wirksames Instrument, um so einen Rest von zentraler Steuerung jetzt aufrechtzuerhalten?
Naja, das ist zumindest ein wirkvolles Instrument, um überhaupt regionale Öffnungen zuzulassen und dann auch regional reagieren zu können, weil das entspricht ja ungefähr der Größe von einzelnen Landkreisen oder auch von mittleren Städten in Deutschland. Und insofern lässt das tatsächlich regionale Antworten zu. Und das wäre ja auch eine angemessene Reaktion auf all die Lockerungsbemühungen, die es gibt, dass man auf der anderen Seite ein Kriterium hat, um zu entscheiden, wann macht man wo wieder zu, wenn das aus Infektionsgründen notwendig erscheint. Und insofern finde ich, ist das auch wieder ein naturwissenschaftlich sinnvoller Ansatz, um da überhaupt reagieren zu können. Und es erlaubt ja auf der anderen Seite all die Öffnungen, die jetzt geplant sind, mithin zu den Ferienwohnungen, die nach Pfingsten wieder frei werden sollen in Mecklenburg-Vorpommern und anderswo. Und insofern ist das wie immer ein Kompromiss, aber einer, mit dem man in den nächsten Wochen zumindest wird arbeiten können.
Und der aus deiner Überzeugung funktionieren wird. Also Freiheiten und Öffnungen regional ausdifferenziert, je nach Lage vor Ort und dann die Verabredung, dass man vor Ort auch dann reagiert, wenn es doch anders kommen sollte.
Naja, funktionieren kann das Ganze nur, wenn wir uns nach wie vor an das entscheidende Kriterium halten und das sind nach wie vor die Abstandsregeln. Nur wenn wir es als Gesellschaft schaffen, diese Abstandsregeln erst einmal dauerhaft einzuhalten und egal in welchen Situationen, ob im Geschäft, ob im Urlaub oder in der möglichen Ferienwohnung, Distanz halten, dann könnte das funktionieren, alles mit Fragezeichen versehen. Das sind ja auch alles nur Näherungsversuche, die Politik hier im Moment probiert, aber das sind dann schon die entscheidenden Kriterien und wenn dieses bei uns nicht funktioniert, also wenn die Menschen jetzt alle an die Ostsee fahren in 4 Wochen, dann haben wir wahrscheinlich alsbald wieder ein Problem. Aber wenn diese Abstandsregeln konsequent eingehalten werden, dann könnten diese Schritte Stück für Stück funktionieren. Und das ist ja auch das, worauf wir alle hoffen. Denn es geht ja schließlich darum, wie lange wollen wir diese Isolation, diese weitgehende Isolation tatsächlich noch fortsetzen.
Wieder Anpfiff der Bundesliga. Mitten in der Corona-Pandemie, das war von Anfang an ein Reizthema. Verantwortungslos, ungerecht, anmaßend, überheblich, noch mehr Privilegien für eine ohnehin privilegierte Kaste. Vorwürfe an die 36 Vereine der ersten und zweiten Liga gab es reichlich. Anerkennung von vielen Seiten, dann aber auch für das fast 50-seitige Corona-Sicherheitskonzept der Deutschen Fußballliga. Dazu erste positive Signale aus der Politik und heute nun die grundsätzliche Entscheidung. In der zweiten Maihälfte darf die Bundesliga die unterbrochene Saison also fortsetzen. Ohne Publikum in den Stadien, versteht sich, und wohl auch auf Bewährung. Kann das klappen? Darüber kann ich jetzt mit Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion sprechen. Hallo Maximilian.
Hallo Jasper.
Wir sind ja noch ein bisschen in dem Dilemma, dass die Neuigkeiten aus Berlin alle noch wahnsinnig frisch sind. Gerade es läuft die Pressekonferenz, alle Beteiligten noch. Du hast dich bemüht, alles Wichtige aufzuschnappen. Was weißt du jetzt über die Entscheidung? Ist sie so klar und eindeutig ausgefallen, wie es jetzt auf den ersten Augenblick klingt?
Also zumindest rein politisch ja. Peter Tschentscher, der Hamburger Oberbürgermeister, hat gesagt, sowohl SPD als auch CDU-Ministerpräsidenten haben das alles einstimmig entschieden. Aber allein die Tatsache, dass wir jetzt gerade erst die Pressekonferenz haben, zeigt dann doch, dass wir da anscheinend ordentlich Gesprächsbedarf hatten. Aber im Endeffekt ist das dann einstimmig entschieden. Du hast es gesagt, ab der zweiten Maihälfte kann es dann losgehen. Wann genau, das entscheidet die Bundesliga. Hängt auch dann davon ab, wie viel Quarantänezeit jetzt vorher tatsächlich für die einzelnen Spieler und Mannschaften verhängt wird. Es gab gestern Abend die Nachricht, dass 2 Wochen angesetzt sind von Seiten der Bundesregierung. Das ist dann heute Morgen in einer aktualisierten Version der Beschlussvorlage dann getilgt worden, diese 2 Wochen, und wurde gerade auch nochmal auf der Pressekonferenz gesagt, dass die Mannschaften weniger als 2 Wochen in Quarantäne gehen können. Im DFL-Konzept steht 7 Tage. Das heißt, wir wissen immer noch nicht genau, wann es dann losgeht, ob es schon am 15., 16., 17. losgeht oder erst dann eine Woche später.
Warum ist diese Frage unter anderen Fragen so wichtig, wie das jetzt im Vorlauf noch, welche Maßnahmen da im Vorlauf noch greifen müssen?
Weil das Problem für die Bundesliga ja tatsächlich immer noch ist, sie haben ja im Moment noch infizierte Spieler. Also wir haben jetzt in der ersten Testreihe waren es 1700 Roundabout Tests, wo 10 Fälle rauskamen. Dann in der zweiten Welle kam noch ein weiterer Fall in Aue raus, also in der zweiten Liga. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, jetzt müssen wir natürlich erstmal abwarten, was mit diesen Fällen passiert. Werden die Spieler krank? Anscheinend sind die meisten im Moment ja noch symptomfrei, Gott sei Dank. Aber dann stellt sich die Frage, wenn die Spieler dann, dürfen die dann zurück ins Mannschaftstraining? Wann dürfen sie zurück ins Mannschaftstraining? Sagen die Vereine dann, naja, dann brauchen wir halt aber noch eine Woche mehr, um wirklich mal zu trainieren. Weil bis jetzt trainieren die ja wirklich noch mit den 1,50 Abstand, 2 Meter. Und es gab noch gar kein Mannschaftstraining, wo manche Spieler auch sagen, also eine Woche Mannschaftstraining wäre halt schon nicht schlecht, nachdem man jetzt, wie lange sind wir denn raus? 10 Wochen, 11 Wochen, 12 Wochen? Also es ist jetzt ja schon eine gewisse Zeit. Und davon hängt das dann auch ab, wann die Bundesliga dann losgeht. Und wie gesagt, all das unter der Prämisse, dass wir ab jetzt bei den regelmäßigen Tests von den Spielern und Betreuern und im familiären Umfeld keine positiven Tests mehr haben.
Darauf kommen wir bestimmt gleich noch zu sprechen. Ich will noch mal einen Schritt zurückgehen und auf dieses 50-Seiten-Papier.
Ja, ich habe es mitgebracht.
Du hast es mitgebracht. Sieht wunderbar aus. Da wurde ja viel natürlich schon drüber geredet, aber trotzdem noch mal zur Erinnerung dann, wenn es sein muss. Was sollen so grundsätzliche Regeln sein, nach denen dieser ganze Betrieb jetzt stattfinden soll, selbst wenn es am Ende nur Spiele ohne Publikum sein werden, aber in rasender Geschwindigkeit, um das alles wieder aufzuholen?
Genau, also 50 Seiten, du hast es gesagt. Da kann man der DFL tatsächlich sagen, sie war mit die erste Organisation, Berufsgruppenorganisation, die so ein Konzept vorgestellt hat. Und das ist auch echt detailliert. Also es sind 50 Seiten, wo ganz genau aufgelistet wird bei den Spielen, wer darf sich im Innenraum wo aufhalten, wer darf sich auf der Tribüne aufhalten, wer darf sich im Außenbereich aufhalten. Ganz genau detailliert, wo dürfen die Leute im Übertragungswagen sitzen, also wirklich bis ins kleinste Detail geregelt. Auch was passiert, wenn positive Tests kommen, wie da die Meldekette sozusagen abläuft. Alles sehr klein ins Detail geregelt, zumindest auf dem Papier. Und da kann man der DFL tatsächlich sozusagen das Kompliment machen, dass sie sehr viel geleistet hat, um das relativ schnell auf die Beine zu stellen und auch sozusagen einen Weg zu skizzieren, zu sagen, so könnte es laufen, und das sind sozusagen die Vorgaben auf dem Papier. Es geht ja so weit, dass sogar geregelt wird, dass Tipps gegeben wird, auf welcher Temperatur die Trikots gewaschen werden sollen. Also das ist wirklich klein.
Und selbst die Profis sollen ihren Kram gefälligst selber in die Waschmaschine legen.
Und da kommt jetzt natürlich der Punkt. Wir sprechen hier über Fußballprofis und wir haben am Montag gesehen beim Video von Salomon Kalou, dass das ganze schöne Konzept, was auf dem Papier fast lückenlos ist. Die Quarantäne ist das Einzige, wo ich sage, also es gibt ja sozusagen die Kontaktklassifizierung vom Robert-Koch-Institut, Kontaktperson 1 und Kontaktperson 2. Und da hat die Bundesliga einen Weg gefunden zu sagen, selbst wenn Spieler auf dem Feld in direkten Zweikampf sind und wir kennen die Bilder alle, da wird auch mal sich angeschrien, trotzdem sagt die Bundesliga oder die DFL, die Spieler dann gehen nicht als Kontaktperson 1 laut RKI durch, sondern als Kontaktperson 2. Und das ist sozusagen der Umweg, warum nicht alle Mannschaften, warum nicht die ganze Mannschaft sofort in Quarantäne muss, wenn ein Spieler positiv getestet wird. Das ist die einzige Lücke, die sozusagen im Papier besteht. Aber das ist natürlich eine gigantische Lücke, weil die Vereine sind von den einzelnen Gesundheitsbehörden abhängig. Und wenn tatsächlich mal ein Gesundheitsamt sagt, nee, wenn ihr euch da am Samstag 90 Minuten lang sozusagen teilweise dann ja auch face-to-face begegnet seid und gerade beim Leistungssport, wo sehr viel geatmet wird, auch wo auch mal Flüssigkeiten so stärker aus dem Mund rauskommen, als das so ist, wenn wir uns jetzt über 3 Meter unterhalten. So, wenn dann ein Gesundheitsamt sagt, so nicht, dann steht der ganze Betrieb auf Kante genäht.
2 Fragen dazu.
Ja.
Du hast es gesagt, das Gesundheitsamt spielt da eine gewisse Rolle. Also würdest du erstens sagen, das ist die wichtigste, die größte Achillesferse in diesem ganzen Konzept. Was passiert eigentlich, wenn sich in einem Spiel, wo nun 22 auf dem Platz waren, dann jemand ansteckt? Das ist sozusagen erstmal das größte Problem, die größte Leerstelle, die du siehst. Und zweitens, vertraust du darauf, dass das Gesundheitsamt als Schiedsrichter und als eine Organisation, die dann sagt, so sieht's aus, Leute, und da gibt's auch kein Vertun, dass die das dann schon richten wird, dass da vernünftig gehandelt wird?
Das ist eine ganz spannende Frage. Auf die zweite Frage habe ich keine Antwort, tatsächlich. Weil
bisher in Köln haben wir ja erlebt, die haben alle gesagt, okay, das geht völlig in Ordnung. Ja. Köln hat gesagt, wir überlassen das Gesundheitsamt. Gesundheitsamt hat gesagt, so, die fallen nicht in die Kategorie, dass wir gleich die Mannschaft lahmlegen müssen gewissermaßen. Und da hat man ja zumindest den Eindruck bekommen können, okay, das Gesundheitsamt ist beteiligt, die werden es schon wissen, die werden es fair beurteilen. Und kann man das jetzt ausdehnen sozusagen auf alle Gesundheitsämter für, was sind das, 36 Vereine in der ersten und zweiten Liga?
36 Vereine, wahrscheinlich weniger Gesundheitsvereine, weil es Hamburger Vereine ja doppelt gibt. Aber
müssen wir einfach darauf vertrauen vielleicht?
Da müssen wir darauf vertrauen, dass die Gesundheitsämter dann tatsächlich eventuell dann auch den, ich sag's mal so, Arsch in der Hose haben. Und dann sagen, wir legen die Mannschaft lahm und damit die Bundesliga. Und dann hängt es an den einzelnen Gesundheitsämtern, ob die das dann so durchführen oder nicht.
Aber das würdest du schon sagen. Also wenn jetzt die ersten infizierten Fälle auftauchen sollten, wir wünschen es ja, weiß Gott, niemandem. Aber jetzt taucht irgendwo was auf, dann ist nicht nur ein Verein raus, für den Fall, dass die jetzt sagen, okay, die ganze Mannschaft muss in Quarantäne, sondern dann bricht dieses ganze System zusammen und damit ist dann auch die Aufholjagd der Saison dann endgültig beendet.
Ich sehe halt nicht, wenn jetzt bei Hertha BSC Berlin jetzt rauskommt, es war doch jemand positiv. Ich sehe nicht, wie dann, oder sagen wir mal, wir sind im Juni, es sind 3 Spieltage gespielt, alles gut, und dann kommt raus, es war einer positiv und dann muss eine Mannschaft in Quarantäne. Dann sehe ich ehrlich gesagt nicht, wie das dann weitergehen soll. Also rein terminlich nicht. Dann müsste die DFL vielleicht sagen, okay, dann schieben wir das doch irgendwie nach raus, machen nochmal 2 Wochen Pause und gehen dann doch in den Juli. Vielleicht so, aber dann wird es wirklich schwer. Und vielleicht nochmal einen Punkt zurück zum Gesundheitsamt. Wir hatten ja das Hertha-Video von Salomon Kalou angesprochen, wo ja nicht nur er ganz viele Handshakes gemacht hat, sondern wo ja auch zum Beispiel die Türen geschlossen waren, was im DFL-Konzept eigentlich gesagt, lass die Türen offen. Es ist im Video zumindest nicht ersichtlich, dass Temperaturen gemessen wird, dass Herr Kalou vorher mal eine SMS geschrieben hat, all das, was da rein soll. Das Gesundheitsamt in Berlin hat jetzt angekündigt, Tests zu machen oder da Kontrollen zu machen. Das heißt, es braucht vielleicht gar keinen positiven Test, sondern einfach nur ein aufmerksames Gesundheitsamt, was hingeht und sieht, dass die Bedingungen, unter denen die Trainings ablaufen sollen, nicht so sind wie auf dem Papier und dann vielleicht einfach die Trainingsgenehmigung entzieht. Auch das ist eine Möglichkeit.
Aber Maximilian, das heißt unterm Strich, bei allem guten Willen, und jetzt gibt es erstmal grünes Licht von Seiten der Politik, ob das Ganze funktioniert, ob das klappt, ob das hält, das ist irgendwie noch völlig offen, wenn ich die richtig verstehe. Das ist wirklich auf Bewährung.
Das ist absolut auf Bewährung. Da wird jetzt ganz viel Glück davon abhängen und wir werden uns vielleicht in 2 Wochen wieder treffen und über das Ende der Bundesliga-Saison sprechen oder wir werden uns in 2 Monaten wiedersehen und sagen, die Bundesliga war vorbildlich und hat es vorbildlicherweise geschafft, als erste europäische Liga einen Spielbetrieb in einer globalen Pandemie zu organisieren.
Aber da wir heute reden, kann ich dich nochmal fragen, nach dem Anfang dieser ganzen Diskussion, als überhaupt das zum ersten Mal jemand diesen Gedanken hatte, okay, wie wäre es denn, können wir nicht einen Weg finden, das wieder die Saison doch noch irgendwie fortzusetzen? Und sei es ohne Publikum. Als schon die ersten Fanvereine sagten, also ohne Publikum hat Fußball überhaupt keinen Wert. Aber da gab es ja wirklich viel Empörung. Also Leute waren fassungslos und sagten, also diese super Millionäre bezahlten Leute, die wollen jetzt für sich hier das Extrawürstchen. Gerade in der Pressekonferenz, als ich nochmal reingehört, hat eine Kollegin gleich als erstes gefragt, wollen die doch noch die Sonderwurst braten? Ja. Wie können Sie das rechtfertigen? Aber unterm Strich, jetzt mit dem Konzept, was Sie vorgelegt haben, sagen wir mal mit dem ehrlichen Bemühen, irgendwie einen soliden Weg zu finden und auch zu signalisieren, Politik, ihr entscheidet am Ende. Wir werden jede Entscheidung akzeptieren. So haben Sie jedenfalls gesagt. Würdest du sagen, dass diese Empörung doch ein Stück weit gewichen ist und die Einschätzung, dass das auch wieder losgehen kann, jetzt viele Leute doch ganz okay finden?
Ich glaube, es gibt einen Teil, der das okay findet. Und auch aus dem Aspekt, den du genannt hast, ist es erstmal ein ganz normales Wirtschaftsunternehmen. Auch dazu musste sich der Profifußball ja erstmal durchringen, zu sagen, okay, wir machen da ein Produkt und wir müssen das herstellen und ohne die Herstellung verdienen wir nichts. So. Und dann ist es das gute Recht, zu sagen, wir entwickeln ein Konzept und gucken, was daraus passiert. Ob das jetzt die Mehrheit der Menschen überzeugt hat, es gab eine Umfrage am Anfang der Zeit, wo gesagt wurde, Geisterspiele finden wir mehrheitlich okay. Und jetzt hat Infratest-Dima, glaube ich, vor einer Woche kam die raus, wo dann nur noch 35% das in Ordnung fanden. Wo, glaube ich, eine Rolle gespielt hat, die Frage um die Tests, was, glaube ich, am Anfang noch nicht so ganz im Vordergrund stand, aber dann ja immer mehr auch medial behandelt wurde. Die werden regelmäßig getestet. Warum werden Pflegerinnen und Pfleger nicht regelmäßig getestet? Da muss man auch dazu sagen, es gibt die Testkapazitäten. Die Bundesliga hat das Geld, diese Tests zu bezahlen, bezahlt das auch selber und macht das jetzt.
Und trotzdem, Sie haben gesagt, wenn es nicht genug Tests gibt, sind wir die Ersten, die sagen, wir sind raus.
Und trotzdem sagt es natürlich, jetzt mal ganz groß gesellschaftlich gesehen, wenn wir uns die Debatten angucken, worüber reden wir? Wir reden über Abwrackprämien, wir reden über Bundesliga. Es zeigt insgesamt halt doch, wo wir als Gesellschaft irgendwo dann doch unsere Prioritäten legen. Und es sind wieder nicht die Pflegerinnen und Pfleger.
Nicht die Kitas.
Nicht unbedingt die Schulen. Also klar, das kam jetzt auch wieder, aber wir haben es auch bei den Fragen. Also ich glaube, 3 oder 4 Fragen zur Bundesliga. Mhm. Weil es halt so ein, klar ist es ein Kristallationspunkt, aber es zeigt mir dann auch irgendwo, wir als Gesellschaft legen trotz Krise unsere Prioritäten irgendwie darauf, okay, wie schaffen wir es eigentlich, die Bundesliga ins Laufen zu kriegen?
Was mich zu meinem letzten Punkt bringt, aber wir haben schon lange gesprochen, Maximilian, aber ich finde es interessant und den muss ich noch loswerden. Parallel zu dieser ganzen Empörungswelle und die jetzt möglicherweise etwas jedenfalls gewichen ist und jetzt betrachtet man das vielleicht etwas nüchterner auch, weil jetzt wieder Biergärten aufmachen, sage ich mal, andere Bereiche auch.
Das ganz spielt spannender ja auch Punkt, rein. Es öffnet sich ja gerade vieles. Da so, kann, dann der, sagt man, da kann okay, die Bundesliga sagen, wir gehen dann natürlich mit
auch dabei
und kriegen keine Sonderwurst.
Trotzdem gibt es ja sozusagen diese zweite Diskussion, die sagt, also das, was wirklich klar geworden ist, was für ein System sich da entwickelt hat. Ich meine, ich habe in der Süddeutschen gelesen, ein Kollege, der schrieb, eine Geldmaschine, bei der klar wird, das muss nur 1-2 Mal haken, dann frisst sich diese Maschine selber auf. Und es gibt die vielen, die jetzt sagen, also da muss sich dann was ändern und so. Glaubst du im Ernst, wenn wir jetzt auf halbnormal zurück sind und vielleicht im nächsten Jahr sagen wir auf normal, dass dann noch irgendjemand darüber redet, was sich jetzt dringend in der Bundesliga ändern muss? Sind wir dann alle wieder an dem Punkt, läuft doch wieder, alles gut.
Ich habe vorhin eine Aussage von einem Fanforscher gehört, der auch in die Richtung stieß, so nach dem Motto, das wird jetzt auch das Verhältnis zwischen den Vereinen und Ultras dann auch nochmal verändern. Dass das Verhältnis zwischen den Vereinen und Ultras ändert, das könnte ich mir sogar vorstellen, weil die Ultras ja auch gegen diese Geisterspiele sind und diese Geldmaschinerie ja auch nochmal angesprochen haben. Ich kann mir vorstellen, dass es in den Lizenzierungsvorgaben von der DFL ein paar härtere Vorgaben gibt, was die Eigenkapitalquote angeht, also dass die Vereine mehr verpflichtet sind, sozusagen mal tatsächlich einen Monat lang ohne Einnahmen auszukommen, dass sich dann aber ganz groß was ändern wird. Da bin ich gerade noch sehr skeptisch, weil der Fußball auch in relativ bemerkenswerter Art und Weise ja auch wieder über das Kalou-Video gezeigt hat, so ganz ist der Ernst der Lage zumindest bei einzelnen Personen noch nicht angekommen. Und ob das wirklich durchdringend in einer Branche, die 20 Jahre lang, 30 Jahre lang immer in die Richtung entwickelt hat, ich weiß es nicht. Okay. Ich bezweifle es im Moment.
Vielen Dank, Maximilian.
Sehr gerne.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, den 6. Mai 2020. Danke fürs Interesse. Bis bald. Mein Name ist Jasper Barenberg und tschüss.